Wir haben zusammen eben mit dem Institut für Erziehungswissenschaft und Medico International Frankfurt diesen Abend gestaltet. Unter dem Titel Das Recht auf Bewegungsfreiheit verteidigen wollen wir heute uns mit dem Thema beschäftigen, wie die Kriminalisierung von Flucht zusammenhängt mit dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft, den wir gerade auch in den letzten Wochen weltweit ja nochmal ganz bitter zu spüren bekommen haben. Seit 15 Jahren machen wir zusammen Veranstaltungen mit Medico Frankfurt hier mit einer kleinen Gruppe, jedes Jahr so ein, zwei. Ist keine festarbeitende Gruppe, aber eine Gruppe, die einfach die Arbeit von Medico International so wichtig und gut findet, dass wir immer wieder versuchen, hier in Tübingen sie auch noch bekannter zu machen. Wir hatten im Mai schon mal eine Veranstaltung zu dem Thema. Lasst meinen Papa frei, Free Homayun. Wir hatten eingeladen Mahtab Sabedara, die mutig und entschlossen für die Befreiung ihres Vaters, der in Griechenland als sogenannter Schleuser inhaftiert war und die für seine Freilassung gekämpft hat. Ihr Vater hat selbst auf der Flucht ein Auto gelenkt, wurde von der griechischen Polizei festgenommen und in einem Schnellverfahren zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Mahtab konnte damals nicht kommen zu der Veranstaltung, weil wieder kurz vorher der Prozess verschoben wurde und sie einfach zu niedergeschlagen war, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Valeria Hensel, die heute auch da ist von Medico, war dann hier und hat uns erzählt, dass dieser Fall kein Einzelfall ist, sondern dass immer wieder in verschiedenen Ländern, aber eben vor allem auch in Griechenland, aber auch in Italien, an den europäischen Außengrenzen Menschen festgenommen werden, die nichts anderes machen, als ein Boot zu steuern, in dem sie selber auf der Flucht sind, oder ein Auto zu steuern, mit dem sie mit anderen Geflüchteten sitzen. Es gab eine Studie, die eine Zeit lang das beobachtet hat und die Verfahren mit einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von vielleicht 20 Minuten und durchschnittlichen Haftstrafen von 46 Jahren. Solche Geflüchtete, kriminalisierte Geflüchtete stellen in den griechischen Gefängnissen heute schon die zweitgrößte Gefangenengruppe dar, also um das Ausmaß auch deutlich zu machen sozusagen. Diesen Menschen haben allen Mut zusammengenommen, haben sich auf den Weg gemacht, sie haben Schreckliches erlebt auf dem langen Weg. Sie waren die, die trotzdem die Kraft hatten, für sich und andere den nächsten Schritt zu organisieren. Und dann haben sie es geschafft, sie sind in Europa, dort angekommen, werden sie verhaftet, angeklagt, haben keine rechtliche Unterstützung und werden von Europa weggesperrt. Und wie wird hier in Deutschland über sie gesprochen? Schlepper, Schleuser, Kriminelle. Vor einem Jahr hat Medico International, in Berlin war es, eine große Gala veranstaltet, die hieß Ein Hoch auf die Schleuser. Ich gebe zu, als ich das gelesen hatte, dachte ich kurz, wie ist das möglich? Da werden Schlepper gefeiert. Sind es nicht die, die schmutziges Geld mit der Not von anderen Menschen verdienen? Ja, die gibt es auch, aber dies ist eben nur eine Perspektive. Eine andere Perspektive ist, dass es ohne Hilfe von Profis heute überhaupt nicht mehr möglich ist, nach Europa zu migrieren. Und noch eine andere Perspektive ist, dass viele von denen, die als Schlepper ohne ein angemessenes Verfahren zu absurd hohen Haftstrafen verurteilt werden, nichts anderes gemacht haben, als ein Schiff zu lenken, auf die sie selbst Europa erreichen wollten, oder ein Auto zu fahren, in dem neben ihnen noch andere Geflüchtete saßen. Und der rechte, dominante Diskurs hat es geschafft, dass es eben das einzige Narrativ ist. Im Zug des Rechtsrucks der Gesellschaft und Politik erleben wir zunehmend, dass Flucht an sich zum Verbrechen wird und das Ersuchen von Menschen nach Schutz kriminalisiert wird. Während die Sprache hierzulande härter wird und inhumane Phrasen und Forderungen immer salonfähiger werden, scheint es bald fast Normalität, dass unsere Außengrenzen eine immer brutalere Militarisierung erfahren. Und dies weit über die Staatsgrenzen hinaus, wie wir heute Abend auch sehen werden. Mein kurzes Zögern, als ich diesen Titel las, ist also nicht mehr und nicht weniger als ein Zeichen, wie dieses Narrativ schon begonnen hat, auch meinen Kopf zu infiltrieren. Also dieser Link, Schlepper, das sind doch Kriminelle. Diesem dominanten Kurs etwas entgegenzusetzen, das genau ist die Idee dieses Fonds für Bewegungsfreiheit, den Medico International und Borderline Europe gestartet haben. Im Juni 2023 ist vor der griechischen Küste bei Pylos ein Fischkutter gesunken. Vielleicht erinnern sich manche daran, es waren 750 eng zusammengepferchte Menschen an Bord und sie hatten fast den ganzen Weg von Libyen über das Mittelmeer nach Europa geschafft. Laut Aussagen der wenigen Überlebenden dieses Schiffsunglücks versuchte die griechische Küstenwache, das Boot mit einem Tau vom griechischen Ufer wieder hinaus aufs Meer, aufs italienische Küstengebiet zu lenken, um sie nicht an Land nehmen zu müssen. Anstatt sie zu retten, brachte sie mit dieser Aktion das Boot zum Kentern. Also die griechische Küstenwache hat mit ihrer Aktion mehrere hundert, also fast, weiß ich gar nicht, wie viele Opfer waren es, also hunderte von Menschen das Leben gekostet. Mit dieser illegalen Aktion, die gar nicht gesetzlich ist, man nennt das Pushback, also wenn praktisch die Leute wieder aufs offene Meer hinausgezogen werden, damit sie hier nicht das Recht auf Asyl geltend machen können. Das Schiff versank in Minutenschnelle und mit ihm die Menschen. Trotzdem wurden auch hier 9 der Überlebenden zu absurd hohen Haftstrafen verurteilt. Aber diese Pylos 9, wie sie genannt wurden, waren nicht allein. Aktivisten vor Ort und auch hier aus Deutschland haben ermöglicht, dass sie eine juristische Vertretung bekommen haben. Sie haben einen Freispruch erkämpft und versuchen nun, die tatsächlich Verantwortlichen für diese Katastrophe vor Gericht zu bringen. Und genau hier setzt der Fonds für Bewegungsfreiheit an. Das ist eine sehr konkrete Unterstützung. Es geht darum, viel Geld zu sammeln und die Unterstützung der Verteidigung der Bewegungsfreiheit sicherzustellen. Wie wertvoll dies sein kann, zeigt nicht nur der Fall der Pylos 9, sondern auch der Fall von Mahtab Sabedara, über deren Kampagne ich vorhin kurz gesprochen habe. Ihr in Griechenland als Schlepper verurteilter Vater wurde über die Unterstützung von griechischen Anwältinnen mit Unterstützung von deutschen Aktivistinnen aus ganz Europa, haben sie es auch geschafft, einen Freispruch zu erkämpfen. Er konnte nach der Berufungsverhandlung endlich das Gefängnis verlassen. Ohne die Solidarität wäre das nicht möglich gewesen. Diesen Satz habe ich vorgestern aufgeschrieben und habe gestern Abend die Nachricht bekommen, sozusagen, dass er nach 45 Jahren nach seinem Freispruch immer noch im Knast sitzt, weil es irgendwelche Gründe gibt, die Freilassung verzögern. Und ihm wurde angedroht, wenn er noch öfters danach fragt, wann er jetzt endlich freikommt, wurden ihm Schläge angedroht. Daher ist diese Veranstaltung heute beides. Sie ist eine Protestveranstaltung gegen die Kriminalisierung der Fluchthilfe, gegen die schleichende Abschaffung des Rechts auf Bewegungsfreiheit und damit auch eine Protestveranstaltung gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft, der dies möglich macht. Ja, ich darf Gilda Sahebi begrüßen, die zugeschaltet ist, Journalistin, Autorin, Ärztin. Wir kennen sie hier aus dem Beteiligungsprozess zum Gedenken an Kiyomaz Shabadi, der in den 80er Jahren, ein Geflüchteter aus dem Iran, der in den 80er Jahren, die Älteren hier werden sich vielleicht erinnern, vor dem Pfannkuch unten an der Neckarbrücke von einem Auszubildenden des Ladens wegen angeblichen Ladendiebstahl festgehalten und zu Tode gewürgt wurde. Ich glaube, Gilda, du bist in Tübingen aufgewachsen und dieses Ereignis hat dich damals auch stark geprägt. Wir kennen Gilda als Journalistin, die in den letzten Jahren ihre Aufgabe auch darin sah, den Menschen aus dem Iran, den Frauen aus dem Iran hier die Stimme zu verstärken. Wir kennen sie durch ihr Buch, wie wir uns Rassismus beibringen, indem sie Rassismus vorstellt als Konsequenz politischer und gesellschaftlicher Strukturen, die unser Denken und unser Handeln formen. Wir kennen Gilda auch von einem wirklich sehr schönen Podcast, den meine Artist-Kolleginnen von Amplifying Voices letztes Jahr mit ihr aufgenommen haben. Und wir kennen sie, und das ist wohl der Hauptgrund, dass wir dich heute eingeladen haben, vor allem auch als Taz-Kolumnistin. Sie hat in den letzten Jahren immer wieder zu diesem Thema geschrieben, wie Migration gewissermaßen zur Mastererzählung wird, die für alles und jedes eine Erklärung bietet und praktisch damit einfach auch diese Kriminalisierung von Flucht indirekt mit ermöglicht. Wir haben Sie heute gebeten, uns die aktuellen Debatten kurz nachzuzeichnen, die es eben möglich machen, Bewegungsfreiheit immer weiter anzugrenzen. Wir freuen uns auf deinen kurzen Beitrag, Gilda.
Was gerade in den USA passiert, weil das, glaube ich, einfach auch sehr viel mit dem zu tun hat, was bei uns passiert. Weil jetzt gerade vorgestern am Wochenende der alte und bald neue Präsident Donald Trump verkündet hat, wer sich um diese Massenabschiebungen kümmern wird, die er ja schon seit Monaten oder Jahren verkündet hat, dass sie passieren werden, sobald er an der Macht ist. Und der Mann der Name dieses Mannes, der das machen soll, ist Tom Hogan. Und Tom Hogan war Leiter von ICE, also in der ersten Amtszeit Trumps. Das ist die Polizeibehörde in den USA, die für MigrantInnen und für den Zoll zuständig ist und eben diese Abschiebung durchführt. Und er war auch der Mann, der eben während seiner Leitungsfunktion für die sogenannte Child Separation Policy verantwortlich war. Das haben schon einige schon gehört. Das war die Praxis, durch die Kinder an der Grenze zu den USA von ihren Familien getrennt wurden. Und Tom Hogan wurde vor einigen Wochen in einem Interview gefragt, ob es denn möglich wäre, so viele Massen an Menschen zu deportieren, abzuschieben, ohne dass Kinder von ihren Familien getrennt würden. Und seine Antwort war ja, das ist möglich, indem man nämlich die ganze Familie abschiebt. Das war seine Antwort. Und ich habe da wieder gedacht, es gibt, egal in welches westliche oder auch nicht westliche Land man schaut, eigentlich nur noch sehr, sehr wenige Grenzen, die mindestens sprachlich in Bezug auf Menschen, die geflohen sind oder die nicht mehr überschritten wurden und werden. Und es ist in Deutschland eben nicht anders. Dass man zum Beispiel gegen Menschen an deutschen Grenzen Gewalt anwenden sollte, das ist ein Vorschlag, der im Raum steht, aus deutschen Parteien. Und in Europa ist es sowieso schon Realität. Ihr wisst es, dass an den EU-Außengrenzen Menschen sexualisierte Gewalt erleben, Pushbacks und auch ganz konkret Tötungen, getötet werden. Das ist schon so viel belegt und nachgewiesen worden. Und trotzdem tun Politiker so, als würde es das alles nicht geben. Und wir kommen damit durch, weil es geht ja nur um nur und fliehende Menschen. Und es liegt eben an den Geschichten, die bei uns, die wir uns erzählen, und zwar schon seit Jahrzehnten. Dass Menschen, die aus bestimmten Gegenden der Welt stammen, weniger wert seien als andere Menschen. Und natürlich sagen es die wenigsten PolitikerInnen so explizit, sie sagen es dann anders. Sie sagen, wegen der Flüchtlinge müssen die Deutschen leiden. Wegen der Flüchtlinge findet ihr keine Wohnung. Wegen der Flüchtlinge findet ihr keinen Kita-Platz. Wegen der Flüchtlinge zahlt ihr so viel Steuern. Wegen der Flüchtlinge haben wir kein Geld für unsere Straßen, für die Bahn, für unsere Schulen, für unsere Kommunen. Das ist natürlich eine Erzählung. Das ist eine Lüge. Sie führt aber dazu, dass kaum oder gar keine politischen Alternativen für die Probleme angeboten werden oder werden müssen, die Deutschland tatsächlich hat. Zu hohe Steuern und Abgaben für die arbeitende Bevölkerung, zu wenig Wohnraum, wie Menschen sich leisten können, zu wenig LehrerInnen in den Schulen, zu viel Stundenausfall, zu viel Bürokratie und noch viel mehr. Es gibt so vieles, was in diesem Land nicht funktioniert. Und seit Jahrzehnten heißt die erste Lösung darauf Zuzug, Begrenzung, Ausländer raus. Das Problem ist natürlich, so wird sich keins dieser Probleme lösen lassen. Und genau das sehen wir eben seit Jahren. Und es ist natürlich für viele PolitikerInnen eine sehr, sehr bequeme Diskussion. Und auch deswegen wird dieses Ausländer-Rausspiel in Deutschland schon seit mehr als 150 Jahren gespielt und es fühlt sich dementsprechend normal an. Und die Grundlage dieser Erzählung, dass Migration Deutschland schadet, ist das alte rassistische Narrativ, wir gegen die. Also hier die Deutschen, dort die Ausländer. Und diese Erzählung sitzt in Deutschland sehr, sehr tief. Im Kaiserreich waren es Polinnen und Slawinnen, die man loswerden wollte. Nach dem Krieg waren es dann erst die italienischen und portugiesischen und dann natürlich, wir wissen es, die türkischen GastarbeiterInnen. Und dann vor allem ab den 80er Jahren kamen eben die Geflüchteten dazu. Und bald, aller spätestens nach 9/11 waren dann die muslimischen Eingewanderten natürlich das allergrößte Übel. Und daran sieht man aber auch, dass es im Prinzip Zufall ist, wen es trifft. Und wir hatten Anfang der 90er Jahre exakt dieselben Diskussionen wie heute. Also wir hatten schon öfter, aber Anfang der 90er Jahre war es so groß wie heute. Damals wurde dann auch das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt, weil die Kommunen und die Behörden überlastet waren. Und sie waren überlastet. Das war in Teilen absichtlich herbeigebracht, indem zum Beispiel ganz viele Stellen, mehrere tausend Stellen in den Ämtern nicht besetzt wurden. Und man sprach damals von der Notlage wie heute, es sei 5 vor 12 und so weiter. Wir kennen es. Es sind exakt 1 zu 1 dieselben Dinge, die heute gesagt werden. Und schon vor mehr als 30 Jahren kam man nicht auf die Idee, sich tatsächlich an diese strukturellen Mängel zu machen, die zu genau dieser Überlastung, die wir heute auch haben, geführt haben. Also Wohnraum, Schulen, Kriminalität, soziale Vernachlässigung, personelle Besetzung der Behörden. Das haben wir alles heute noch, weil es nie gelöst wurde. Und die rassistischen Erzählungen haben dann natürlich die strukturellen Probleme überdeckt. Und ich glaube, eins der Probleme ist, dass es keine Gegenerzählung gibt, gerade in der Politik. Es gibt keine politische Kraft, und zwar keine Partei, die ernsthaft, konsequent eine andere Geschichte erzählt. Und es das heißt dann auch, dass die Erzählung der autoritären Kräfte, und das ist in den USA genau wie bei uns, absolut alles bestimmen. Die Debatte, die Gefühle von Menschen und eben auch die ganz konkrete Politik. Und es führt zu Massenabschiebungen in den USA, zu Grenzschließungen, unmenschlicher Behandlung von Menschen und der Abwertung menschlichen Lebens bei uns. Und ich frage mich sehr oft, wo die politischen Kräfte sind, die eine Gegenerzählung vertreten würden, die zum Beispiel nach einem islamistischen Terroranschlag nicht nur so total bescheuerte Sätze sagen wie, nicht alle Flüchtlinge sind Terroristen oder die meisten Migranten sind gute Menschen. Das ist ganz toll, wenn man das sagt. Sondern die wirklich ohne Angst vor diesem berühmten Gutmenschenvorwurf das Bild einer Gesellschaft zeichnen, die gerade in solchen schweren Momenten enger zusammenrücken muss und nicht auseinanderdriften. Eine Bemerkung, ich kann mir das in Tübingen immer nicht verkneifen. Politisch findet man das in Tübingen natürlich ganz besonders nicht. Politiker mit Gegenerzählung. Im Gegenteil, jetzt gerade in diesem Moment wird in deutschen Landesinnenministerien schon auf Veranlassung von CDU, CSU, aber auch nicht nur von denen, geprüft, wie es sich rechtlich durchsetzen lässt, dass Deutschen mit doppelter Staatsbürgerschaft der deutsche Pass entzogen wird, wenn sie bestimmte Straftaten begehen. Das heißt, dass demokratische Kräfte in diesem Land fordern, dass die Unterscheidung zwischen echten und nicht echten Deutschen, alles in Anführungsstrichen, offiziell gesetzt wird. Das bedeutet, dass wenn es passiert, Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind, niemals echte Deutsche sein können. Und zwar egal, ob sie hier geboren sind oder nicht, wie lange sie hier schon leben, seit Generationen oder nicht. Und sie sind für immer Deutsche auf Bewährung, das gesamte Leben. Und auf diese Forderung, die gerade schon geprüft wird, haben weder Politik noch Medien ernsthaft reagiert. Weil Deutschland eben nun mal kein Einwanderungsland ist. Immer noch nicht. Faktisch ja, aber überhaupt nicht ideell. Und eine echte Einwanderungsgesellschaft müsste ein anderes Land sein. Echte Chancengleichheit, echte Gleichberechtigung, ob zwischen den Geschlechtern, zwischen Minderheiten, der Mehrheitsgesellschaft, zwischen Arm und Reich, unter Kindern. So ein Land bräuchte andere politische Strukturen. Politische Macht und Opportunität, wie wir das gerade auch live sehen bei diesem ganzen Wahltheater, was gerade passiert, dürften nicht über Wertenständen stehen. Und vor allem bräuchte es eine Mehrheitsgesellschaft, die ehrlich entscheidet, dass sie ein vielfältiges Land sein möchte. Und zwar mit allem, was dazugehört. Ein Land, in dem auch Menschen, die nicht akzentfrei Deutsch sprechen, selbstverständlich zum Ganzen gehören. Ein Land, in dem arbeitslose Menschen, egal ob deutsch oder nicht deutscher Herkunft, selbstverständlich zum Ganzen gehören. Ein Land, in dem es für ein Kind, das geboren wird, keinen Unterschied macht, wer seine Eltern sind. Und ein Land, in dem jedes Kind willkommen und geschätzt ist. In dem jeder Mensch Wert hat, und zwar egal, wo er stammt oder welche Wurzeln er hat. Ein Land, in dem die Würde jedes Menschen nicht nur auf dem Papier unantastbar ist. Und es ist, glaube ich, die Mehrheitsgesellschaft, die sagen muss, wir wollen das. Und nicht nur, wir schaffen das, weil sonst ihr Schweigen zu ihr gehört nicht dazu, das auf vielen Ebenen passiert, genau diese Aussagen stützt. Und solche Gegenerzählungen sind in Deutschland nicht zu finden, zumindest nicht in der Politik. Politik wird in allen Krisen derselbe Weg gegangen, der Weg der Spaltung. Hier die Fleißigen, dort die Faulen. Hier die Leistungsträger, dort die Schmarotzer. Hier die echten Deutschen, dort die nicht echten Deutschen, die Ausländer-Migranten. Hier die Woken, dort die Unwoken. Hier die Leute, die gendern, dort die nicht gendern. Es ist völlig absurd, welche künstlichen Mauern durch Menschen hindurchgezogen werden. Und ich glaube, ich bin nicht so optimistisch, aber ich glaube, es müsste eigentlich darum gehen, eine Gegenerzählung zu erschaffen. Und zwar ganz unabhängig davon, welche Politik gemacht wird. Und zwar eine Erzählung der Einheit. Weil natürlich verbindet alle Menschen in Deutschland viel mehr, als sie trennt.
Christian Jakob, seit 2006 Journalist bei der taz, dort zuständig für Themen Migration und Flucht. Eine Auswahl der Bücher, die er in den letzten Jahren neben seiner journalistischen Tätigkeit geschrieben hat, zeigt, warum wir ihn heute auch hier eingeladen haben und warum er perfekt zu dieser Veranstaltung passt. 2011 schrieb er das Buch Europa macht dicht, wer zahlt den Preis für unseren Wohlstand? 2016 folgte unter dem Titel Die Bleibenden, eine Geschichte der Flüchtlingsbewegung in Deutschland. Schon 2017 schrieb er das Buch Diktatoren als Türsteher gemeinsam mit Simone Schlindwein und dokumentierte hier eine neue EU-Politik in Afrika. Zuletzt hat er sich viel mit dem neuen europäischen Asylsystem GEAS beschäftigt. Christian Jakob wird gewissermaßen den Faden von Gilda Sahebi aufnehmen und Schlaglichter auf die EU-Migrationspolitik werfen. Dabei wird sein Schwerpunkt sein, die neuen Deals, vor allem mit afrikanischen Staaten, durch die das Thema Flucht immer weiter externalisiert wird. Das wird dann auch die Überleitung sein zum zweiten Teil der Veranstaltung, wo wir speziell die Situation in Nordafrika und der Sahelzone betrachten werden. Christian, ich darf dich um deinen Beitrag bitten.
Ich bin gebeten worden, so ein bisschen den Bogen zu schlagen, wie sich die Entwicklung der letzten Jahre im Asylrecht niedergeschlagen hat und weiter niederschlagen wird. Viele von euch, von Ihnen werden mitbekommen haben, dass über eine sehr lange Zeit hinweg die EU ein neues Asylsystem verhandelt hat, fast 12 Jahre, von 2012 bis Ende 2023, ist über das GEAS, viele werden davon gelesen haben, verhandelt worden. Und das Ergebnis war, man muss es so sagen, ein weitgehendes Entrechtungsprogramm, das unter anderem Lager an den Außengrenzen vorsieht, beschleunigte Verfahren, insgesamt sagen einen weitgehenden Abbau der bis dahin geltenden Flüchtlingsrechte, der unter anderem damit begründet worden ist, es brauche europäische Einigkeit, es brauche einen Konsens, um beispielsweise zu verhindern, dass in der neuen Legislaturperiode des EU-Parlaments, die also jetzt im September begonnen hat, dann mit neuen Mehrheiten womöglich noch weitergehende sozusagen Grundrechtsabbauten folgen würden, bis hin zur womöglich vollständigen Abschaffung des Asylrechts. Das ist sozusagen eines der zentralen Argumente gewesen, mit denen in Deutschland auch gerechtfertigt worden ist, dass die Ampel unter Beteiligung der Grünen dem zugestimmt hat. Und wenn man sich anschaut, was in dieser Zeit, seitdem es diesen Konsens dafür gegeben hat, die Beschlussfassung im Dezember des vergangenen Jahres, was seitdem passiert ist, muss man sagen, dass die damalige Begründung überhaupt nicht zutreffend war. Ganz im Gegenteil, das GEAS hat eigentlich nur den Wunsch nach noch weiteren Verschärfungen verschärft oder verstärkt. Es ist in wirklich kürzester Folge seither eine ganze Serie von Vorstößen zu beobachten, die sich nicht mehr die Zeit nehmen wollen, dieses GEAS auch nur abzuwarten, bis es in Kraft tritt. Das wird Anfang 2026 vermutlich der Fall sein. Die Ampel hatte jetzt gerade in diesen Wochen das GEAS-Anpassungsgesetz sich vorgenommen, sondern es werden ständig neue Vorschläge präsentiert, die weit darüber hinausgehen. Es ist eine politische Dynamik in Gang gekommen, in der eigentlich ein sozusagen sich ständig wiederholendes Schema von sozusagen Aktion und Reaktion gibt. Eine Partei sagt, das reicht nicht, wir müssen noch weitergehen, und die anderen ziehen nach, weil sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, dem Problem nicht entschieden genug oder scharf genug begegnen zu wollen und womöglich schuld daran zu sein, dass es eben immer noch Menschen gibt, die es schaffen, hierher zu kommen, obwohl sie das nicht wollen. Ein paar Beispiele nur. Das GEAS sieht unter anderem vor, dass im Falle der sogenannten Instrumentalisierung, also wenn Flüchtlinge von einer der EU feindlich gegenüberstehenden Regierung geschickt werden, um Druck auf die EU auszuüben, um zu destabilisieren, dass dann unter bestimmten Voraussetzungen die Flüchtlingsrechte eingeschränkt werden können. Man hat das die Instrumentalisierungsklausel genannt. Polen hat jetzt vor kurzem festgestellt, dass das der Fall ist. Es kommen Flüchtlinge aus Belarus, von denen Polen sagt, die würden geschickt, um Druck auf Polen auszuüben, um zu destabilisieren durch Weißrussland und durch Russland. Es wird aber nicht auf diese Klauseln im GEAS zurückgegriffen, sondern es wird gesagt, wir setzen das Asylrecht einfach ganz aus. Wir sagen, schaffen die Möglichkeit ab, in dieser Grenzregion noch Asylanträge zu stellen. Die EU hatte sich vor 2 Wochen, es gab ein Gipfeltreffen, bei dem ein ganz neues Modell für Abschiebungen beschlossen worden ist, das auch an der Stelle weit über die Vorschläge des GEAS hinausgeht. Das Schlagwort waren Deportation Hubs, also Abschiebezentren. Diese Abschiebezentren sollen in Drittstaaten angesiedelt werden, in welchen ist unklar. Man sucht nach Ländern, die sich dafür bereitstellen, wo Menschen, die aus Europa abgeschoben werden sollen, aber nicht abgeschoben werden können, weil es beispielsweise keinen Pass gibt oder weil das Herkunftsland sie nicht nimmt, sozusagen verwahrt werden, also dahin gebracht werden und dann in Internierung in Drittstaaten abwarten, bis sich möglicherweise irgendwann vielleicht die Möglichkeit ergibt, sie dann doch abzuschieben. Bis dahin sollen sie jedenfalls aber nicht in Europa sein, sondern eben in diesen Transitzonen unter Bedingungen, die vollkommen offen sind, aber sicherlich nicht keine guten sein werden. Der weitgehendste Schritt an der Stelle ist aber ein Passus, den sich die CDU in ihr Grundsatzprogramm geschrieben hat, das im Januar als Entwurf vorgestellt worden ist und im Mai beschlossen worden ist. Dieses Grundsatzprogramm sieht vor, dass die CDU anstrebt, alle Geflüchteten, die in Europa ankommen und einen Asylantrag stellen, in ein Drittland zu bringen, dort das Asylverfahren durchlaufen zu lassen und, falls sie anerkannt werden, in diesem Drittland sozusagen also sie auch bleiben mögen. Diese Drittländer sollen für die dauerhafte Aufnahme bezahlt werden. Also der komplette Flüchtlingsschutz soll outgesourced werden. Das ist das Modell, das auch Großbritannien mit Ruanda angestrebt hat. Sie werden das in den Nachrichten verfolgt haben. Es ist kein Flüchtling aus Großbritannien bisher nach Ruanda gebracht worden. Gerichte haben das verhindert. Die neue Regierung wollte das dann nicht mehr. Die CDU hat das zum Kern ihrer künftigen Asylpolitik gemacht. Es ist damit ja zu rechnen, dass jetzt im Februar gewählt wird, dass hinterher eine CDU-geführte Bundesregierung wird. Meine Prognose ist, dass Ihnen das nicht gelingen wird, Partnerstaaten zu finden, die auch in einer irgendwie in die Richtung gehenden Größenordnung bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber die Stoßrichtung ist klar. Wir wollen mit dem Asylrecht, wie wir es bisher kannten, aufräumen. Jens Spahn hat das im vergangenen Jahr schon gesagt. Man muss sich überlegen, ob die Konventionen so noch funktionieren. Die seien nicht mehr zeitgemäß. Die Ministerpräsidentenkonferenz im vergangenen Mai hat die Bundesregierung aufgefordert, zu prüfen, was denn da möglich sein könnte in Richtung Auslagerung, Externalisierung. Viele werden es vielleicht mitbekommen haben, Albanien und Italien haben sich sozusagen auf das erste real existierende Modell dieser Art geeinigt 2023. Eigentlich sollten jetzt seit einigen Wochen Flüchtlinge, die im Mittelmeer aufgegriffen werden, von Italien nach Albanien gebracht werden und dort italienische Asylverfahren durchlaufen. Das ist jetzt heute zum zweiten Mal von Gerichten untersagt worden. Das kommt nicht in Gang, muss man sagen. Die Stoßrichtung ist aber klar, man will keineswegs bei dem Level an Asylrechtseinschränkungen, die man mit dem GEAS herbeiverhandelt hat, es bewenden lassen, was sozusagen unter Menschenrechtsaspekten schon schlimm genug wäre, sondern sucht eigentlich mit unvermittelter Dringlichkeit nach weitergehenden Lösungen, die eben auf Entrechtung hinauslaufen. Das hat Folgen sowohl für die Rechte von People on the Move, von Migrantinnen und Asylsuchenden, als auch für die von Unterstützerinnen, die immer häufiger und immer stärker dem Vorwurf ausgesetzt sind, Beihilfe zur illegalen Einreise zu betreiben. Davon ist ja heute Abend schon die Rede gewesen und wird es sicherlich auch mehr. Ein Phänomen, das man dabei sieht, ist die wachsende Bereitschaft auch von Akteuren der Mitte, konservativen Parteien, sozialdemokratischen Parteien, sich entweder über das Recht hinwegzusetzen, wenn es diesem übergeordneten Ziel der Migrationsabwehr im Weg steht, oder das Recht eben zu ändern, mit Verweis auf die sich möglicherweise gerade verändernden Mehrheiten. In Polen beispielsweise war es so, dass die polnische Peace-Regierung offen an den Europäischen Gerichtshof geschrieben hat, sie würde sich an deren Urteile in Sachen Grenzpolitik nicht gebunden fühlen. Die britische Regierung hat nach Gerichtsurteilen, die das Ruanda-Modell sozusagen gestoppt haben, gesagt, also wenn das so ist, dann müssen wir uns mal die Frage stellen, ob wir diese Gerichte so brauchen, denn es kann nicht sein, dass wir als Souverän, als Parlament Dinge entscheiden, die wir für richtig halten und dann Richter kommen und das verhindern. Es war sofort der Vorschlag da, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten. Also die Bereitschaft, sich sozusagen an das Recht entweder einfach nicht zu halten oder es eben dieser Prämisse anzupassen, war in der Vergangenheit groß, hat sich zuletzt häufig gezeigt. Und es ist natürlich damit zu rechnen, dass das eben so weitergeht und dass es nicht nur Geflüchtete betrifft, sondern eben auch Menschen, die sie unterstützen. Und umso wichtiger und auch erfreulicher ist es, dass es gerade in solchen Zeiten Versuche gibt, aus dieser, vielleicht aus dem Fatalismus oder der Lethargie, die sich angesichts dieser Politik streckenweise einstellt, wieder in die Offensive zu kommen und diesen Fonds für Bewegungsfreiheit zu gründen.